All right, everyone. I think we're good to go. We had some trouble setting everything up, but now I think we're good. Is there anyone speaking English only? In other words, is there anyone who's not understanding German? I don't see this to be the case. So, dann denke ich, machen wir in Deutsch weiter. Und wir werden über Key Signing reden und wir werden da, oder ich werde erzählen, was ich denke, was alles schief läuft momentan und wie ich meine, dass wir das besser machen können in der Zukunft. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Tobi. Ich bin hier schon ein paar Jahre unterwegs und die letzten Jahre habe ich über GNOME erzählt und über Web, Browser Security und ich bin oder war einer der Vorstände der GNOME Foundation, bin also ein GNOME oder ich würde mich selbst als GNOME-Mensch beschreiben und wir bei GNOME, wir haben die Absicht, benutzbare Software zu machen, ohne notwendigerweise Kompromisse einzugehen. Und das mit diesem Mindset will ich präsentieren, wie ich meine, dass es besser gehen kann. Key Signing, OpenPGP, Web of Trust, wem ist das ein Begriff? Schon einigen, perfekt. Wer hat schon mal einen anderen Key signiert? Ah, die Mehrheit, sehr gut. Wer hat dafür CAF benutzt? CAF. Ah, die Hälfte. Wer hat dafür Perl lernen müssen? Ich bin der Einzige, okay. Anyway, das Web of Trust, also wir alle kennen OpenPGP, Web of Trust ist uns allen ein Begriff, deswegen skippe ich hier schnell drüber. Ich behaupte, das Web of Trust ist das älteste soziale Netzwerk und nichtsdestotrotz in den 20 Jahren oder so, die es das Web of Trust gibt, haben wir lediglich, quote unquote, 50.000 Benutzer. Also es gibt eine Zahl, die ist geringer als das, ich habe jetzt vergessen, wie genau, 35.000 oder so, die überhaupt sicher miteinander kommunizieren können. Also das die Public Keys auf den Key-Servern, die sind einsehbar, die kann man sich runterladen, da kann man Analysen drauf fahren. Und in der Standardkonfiguration von GNU-PG gibt es so, wie gesagt, gut und gerne 30, 35, 40.000 Leute, die überhaupt einen Trust-Path zueinander aufbauen können. Und also diese Zahl ist eigentlich nicht beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass so andere soziale Netzwerke in den letzten 3, 4, 5 oder meinetwegen auch 10 Jahren mittlerweile Milliarden Benutzer haben. Und also das, glaube ich, ist ein Problem. Also wir wollen sichere Kommunikation ermöglichen. De facto ist aber die Web of Trust PKI so ein bisschen schwierig zu handeln. Jedenfalls ist das eine mögliche Erklärung für den, für die Akzeptanz, für die eher niedrige Akzeptanz des Web of Trusts und dieser Web of Trust PKI. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ist der richtige Ansatz. Also ich glaube, als Public Key Infrastructure kommt nichts anderes in Frage, außer eine dezentralisierte Architektur, bei der jeder Benutzer selbst seine Vertrauensentscheidung treffen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass andere für einen die Entscheidung treffen. Also ich will, dass das Web of Trust erfolgreich wird. Das ist mein Ziel. Ich will, dass wir alle in der Lage sind, miteinander in einer sicheren Art und Weise zu kommunizieren. Und was machen wir also, um dieses Web of Trust aufzubauen? Wir signieren uns gegenseitig unsere Keys. Nicht? Das ist so das, was wir tun. Wir treffen uns in der Regel in größeren Events und dann machen wir diverse Sachen. Wir murmeln unsere Fingerprints vor uns hin und wir gehen aneinander vorbei und lassen uns irgendwelche Ausweise zeigen, die uns davon überzeugen, dass der andere auch wirklich derjenige ist, der behauptet zu sein. Und dann gehen wir mit dieser Liste von Fingerprints und verifizierten Identitäten nach Hause, haben brav unsere 2 Häkchen auf unseren 12 Seiten Papier gemacht und dann versuchen wir, den Schlüssel zu bekommen von der jeweils anderen Person. Und da geht's schon los, da gibt's diverse Probleme, die man da umschiffen muss. Wenn man es geschafft haben sollte, diesen Key der anderen Person zu bekommen, dann muss man diesen Key, signieren, surprise, surprise, und auch dann zur Verfügung stellen wieder. Und auch bei diesen Sachen, beim Signieren und beim Wiederversenden, gibt es einige, Pitfalls, die man besser vermeidet, sonst bringt das Ganze weniger oder nicht nichts, aber deutlich weniger, als wenn man es richtig macht. Oh, achso, übrigens, bei Fragen gerne melden und schreien und sich bemerkbar machen. Wenn ich jemanden nicht dran nehme, dann liegt das nicht daran, dass ich den nicht mag, sondern dass ich den nicht sehe oder so. Also ruhig gerne unterbrechen, auch wenn ich ein bisschen unverständlich rede. Ich merke, ich rede gerade ziemlich schnell. Ich versuche mich da gerade ein bisschen zu bremsen. Wenn ich also ein bisschen nuschel, ruhig mich darauf hinweisen. Gerne. Die Frage oder der Einwand war, ich kenne CAFF nicht. CAFF ist C-A-F-F, C-A, Fire and Forget. Ein altes Perl-Tool aus von vor 10 oder 15 Jahren oder so, ist sehr gut. Also ich will hier niemandem CAFF ausreden. Mein Argument ist, dass CAFF nicht für meinen Vater ist. Aber wenn ich meinem Vater beibringen muss, noch nackte Perl-Konfiguration zu schreiben, dann kann ich nie mit dem meine Schlüssel austauschen. So sieht eine Keysigning-Party aus, zum Beispiel auf der FOSDEM von vor ein paar Jahren. Die Keysigning-Partys auf der FOSDEM sind die größten, die ich besucht habe und auch die anstrengendsten. Also die FOSDEM findet im Winter statt, immer so im, ich glaube, das letzte Januarwochenende. Es ist also tendenziell eher kalt und dann steht man da mit 200, 250 Leuten und will dieses Keysigning machen. Und witzigerweise heißen diese Events Keysigning-Partys. Ich habe aber noch nie ein Bier auf dieser Party gesehen. 242 registrierte Leute, wie gesagt, alle stehen ganz brav in einer Schlange. Und diese Veranstaltung, die dauert locker flockig 2-3 Stunden, also eher mehr. Und das ist nur dieses Herumstehen und sich gegenseitig Fingerprints vormurmeln, weil dann gibt's noch Leute, die dann neu dazukommen und Leute drehen sich um in der Schlange. Und das ist alles eine Katastrophe. Also ich habe... Also mein Ziel ist, nie wieder in so einer Schlange stehen zu müssen. Und ich will auch, dass andere Leute nie wieder in so einer Schlange stehen müssen. Bitte. Ja, der Einwand war, kann man dieses Protokoll nicht optimieren durch eine zentralisierte Verifikation von so einem Ausweis, irgendwie, dass man das auf einen Overhead-Projektor tut oder so. Ja, vielleicht. Also... Schlag es den Organisatoren vor, organisiere selber so ein Event. Es ist sicherlich möglich, dass das noch nicht der Goldstandard ist, dass wir noch nicht dieses Keysigning-Protokoll zu Ende entwickelt haben. Ich hoffe, es gibt noch Luft nach oben für Verbesserungen. Und dann kann man sich fragen, also diese Keysigning-Events, die sind alle dazu da, dass wir eine dezentrale PKI haben. Dass wir also jeder für uns selbst unsere Trust-Entscheidungen treffen können und dass wir nicht angewiesen sind auf große zentrale Entitäten. Aber so eine Keysigning-Party ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Es gibt in der Regel ein oder zwei Organisatoren, die das in die Hand nehmen und die dann verantwortlich dafür sind, dass das Event läuft und alle müssen irgendwie zusammenkommen und alle müssen zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Und das ist eigentlich ziemlich genau das Gegenteil von Dezentralisierung. Und meine Idee ist, dass... das Keysigning zu dezentralisieren oder ins Extremste zu dezentralisieren. Ich möchte nicht große Massenevents haben, ich möchte Mikro-Keysigning-Partys möglich machen von 2, 3, 4 Leuten, dass es angenehm und schnell über die Bühne geht. Das ist so mein Validierungskriterium, mein Designziel. Also wirklich, dass die Dezentralisierung in alle Bereiche reinbringen, auch in die Keysigning-Party als solche. Entschuldigung. Und diese Partys, wie gesagt, sind alles andere als ein lustiges Event. Sie sind sehr geekig, nicht? Also wenn man gerade frisch mit Security und Krypto zu tun hat und gerade Geek geworden ist, sage ich mal, dann sind so Keysigning-Partys ganz toll, weil man ist mit ganz vielen anderen bärtigen Menschen da unterwegs und kann fachsimpeln über die Krypto, die da gerade stattfindet. Aber so richtig Spaß, also ist das nicht. Und Leute, also zumindest in diesen traditionellen Keysigning-Partys, wie wir sie gerade gesehen haben, tauchen Leute nicht auf. Oder sie stoßen später dazu. Oder sie vergessen, den Zettel auszudrucken. Oder Leute signieren Keys, die gar nicht, oder Keys von Leuten, die gar nicht anwesend waren. Also ich kenne Leute, die haben Honey-Keys produziert und submitten die auf jeder Key-Signing-Party, die es so gibt. Es gibt bei biglumber.com so eine Übersicht und es gibt auch noch andere so Portale, wo man sich die Key-Signing-Events anschauen kann. Und die haben mehr Signaturen als meine besten Freunde. Also diese Keys die er auf Key-Signing-Partys geschickt hat, auf die er nie gegangen ist. Also es gibt, ich sehe eine Reihe von Problemen mit diesen Key-Signing-Partys, die ich hoffentlich lösen kann, indem es was Besseres, Neueres, Tolleres gibt. Die ganze Infrastruktur um diese Key-Signing-Partys ist auch so ein bisschen schwierig. Das ist so eine E-Mail von vor 2 Jahren. Die Organisation dieser Key-Signing-Party hatte sich beschwert, dass jemand aus Hamburg da versucht, mit dem Server irgendwie rumzumachen. Und also das war so ein bisschen komisch, so ein dieser Key-Signing-Server, der das verwaltet hat, das war ein Single-Threaded Perl-Programm, was auseinandergefallen ist, weil man das ein bisschen komisch angeschaut hat. Und dann, gab es also Probleme mit der Key-Submission. Und interessant finde ich, dass bei der letzten FOSDEM wurde auf der Key-Signing-Seite angekündigt oder drum gebeten, doch bitte alles bis zum 7. Juni 2015 erledigt zu haben. Wir erinnern uns, die FOSDEM findet im Ende Januar statt. Ich glaube, dieses Mal war es am 1. Februar oder so. Also die Organisatoren rechnen damit, dass das Ganze 4 Monate dauert, bis das alles abgefeiert ist. Und also 4 Monate halte ich für problematisch. Also ich hätte lieber was im Bereich von 4 Sekunden. Und die Leute wissen also, dass irgendwas im Argen liegt. Also wenn schon von offizieller Seite die Bitte kommt, doch bitte bis zum 7. Juni, bitte bis in einem Zeitraum von 4 Monaten alles zu machen, dann glaube ich, muss es irgendwo ein Problem geben. Und dann, wir verifizieren also die Fingerprints. Und jetzt kann man sich fragen, wie machen wir das überhaupt? Und so einen Fingerprint, den kann man auf verschiedene Art und Weise kodieren und dann entsprechend auch ablesen und vergleichen. Und eine Möglichkeit wäre Base2. Base2 sehen wir, ist ziemlich akkurat, nicht? Man kann die Zeichen gut voneinander unterscheiden. Und man kann irgendwie wenig falsch machen mit Base2. Das Problem ist, es ist ziemlich lang. Also niemand möchte sich gegenüberstehen oder am Telefon 011000100 und so weiter vorlesen. Das macht noch weniger Spaß als alles, was wir bisher kennen. Was gibt's noch für Codierungsmöglichkeiten? Wem fällt was ein für so einen Fingerprint? Base 16 gibt's ja. Sonst noch irgendwas? Bitte? Oktal, richtig, ja. Bisschen Bubble kenne ich nicht. Richtig. Es gibt das PGP Word Dictionary, gibt es in der Tat. Ja. Interessant. Ja. Ja, genau. Der Einwand war Base 64, vorgelesen nach dem NATO-Alphabet. Also Base 2 ist jedenfalls kacke. Ne? Also das ist so ein bisschen schwierig, das kann ich mit meinem Vater nicht machen. Das ist ein bisschen blöd. Base 16, traditionell, ist sicherlich keine allzu schlechte Wahl. Wir sind alle damit familiar, also wir kennen das alle irgendwie vom Coden oder wenn wir in irgendwelche Datensheets, Datenblätter gucken, das ist... ist quasi eine zweite Muttersprache. Ist halt ein bisschen blöd manchmal mit manchen Zeichen, nicht? Also B8, 0O oder 1 und I, je nachdem, mit wem man zu tun hat, ist blöd. Ne? Also wenn ich mit meinem Vater Base 16 austauschen will, dann wäre ich nicht überrascht, wenn er mir O vorliest. Ich kann das dann parsen, aber wenn ich, ist keine Grundlage, oder? Also es ist schwierig. Es macht aber auch nicht so viel Sinn. Also, wieso reduzieren wir uns, wenn wir unsere Fingerprints austauschen, auf 16 Zeichen? Also, wir kennen ja mehr, ne? Und das sind jetzt diese 160 Bit, die hier kodiert sind, die können wir ja könnten wir, wenn wir wollten, effizienter miteinander austauschen. Und bei Key-Signing-Partys geht es ja eigentlich genau darum, dass wir diesen Fingerprint austauschen. Und wir wählen die zweite, also the second least efficient method, um das zu tun. Also nur noch mehr ineffizient wäre Base 2, haben wir gesehen, ist blöd. Base 16 kommt direkt danach. Gut, Octal wäre noch dazwischen. Aber also es gibt wenig ineffizientere Methoden, um Fingerprints auszutauschen als das. Base 64 ist noch eine Wahl. Ist so ein bisschen schwierig mit großen Kleinschreibungen. Ist dafür kürzer. Hat seine Vorteile. Ich denke, das Alphabet ist einfach zu groß, um das in Praxis zu benutzen. Gibt von den Bitcoin-Jungs oder aus der Bitcoin-Ecke jedenfalls Base 58. Und da sind dann noch Zeichen eliminiert, die konflikten können. Also ich glaube 8 und B fallen da zum Beispiel raus. Also schon alleine da. Also der Punkt hier soll sein, momentan laufen Sachen schief. Und eine Sache ist das Austauschen von diesen Fingerprints. Weil nämlich, also Base 16, behaupte ich, ist eine der wenigeren effizienten Methoden, um das zu erreichen, nämlich diesen Fingerprint auszutauschen. Es gibt noch witzige Ansätze, Key Art, das kann man jetzt hier ein bisschen schlecht sehen. Da wird im Prinzip ein visueller Fingerprint generiert aus diesen Daten, die man in so einen Key Art Algorithmus reinkippt. Müsste man mal in der Praxis validieren, wie gut das funktioniert. Ein Problem mit denen, also man kennt das von OpenSSH vielleicht, irgendwie 6 Punkt, habe ich vergessen, haben so einen Drunken Bishop Algorithmus implementiert. Der im Speziellen ist aber sehr anfällig für Collisions. Also den würde ich selbst nicht verwenden für sowas. Also es gibt neue oder andere bessere Methoden vielleicht als Base 16. Nun, lass uns mal davon ausgehen, dass wir den Fingerprint erfolgreich ausgetauscht haben. Also wir haben uns getroffen, nicht? Und wir haben uns davon gegenseitig überzeugt, dass der Fingerprint des jeweils anderen korrekt ist. Und dass auch die Identität, haben wir uns überzeugen lassen, dass die Identität hinreichend stimmt. Nun brauchen wir eine Kopie dieses Schlüssels. Und was macht man in der Regel, wenn man einen Schlüssel braucht? An die Keysigner? Was? Keyserver. Richtig, das ist so der State of the Art, nicht? Man geht ins Internet und holt sich eine Kopie von dem Schlüssel. Das ist natürlich, also frage ich mich wieder, warum gehen wir eigentlich wieder ins Internet? Warum erzählen wir jemandem, mit wem wir kommunizieren wollen? Und warum geben wir jemandem die Chance, naja, diese Informationen über uns zu erhalten? Und gerade weil, also so wie ich hier stehe, ich habe 1, 2, eher 3 Computing Devices mit mir und Storage wahrscheinlich noch viel mehr. Und es wäre ja ein leichtes, oder vielleicht nicht ein leichtes, aber es ist zumindest theoretisch denkbar, dass wir eine authentifizierte Kopie direkt austauschen. Warum machen wir sowas nicht? Finde ich blöd. Also ich glaube, zu einer dezentralisierten PKI gehört auch das dezentrale Austauschen von Schlüsseln. Und dann kann man argumentieren, naja, das Key-Server-Netzwerk ist ja insofern dezentral, als dass es so ein gute mehrere Dutzend Server in diesem Key-Server-Netzwerk gibt. Aber also ich möchte nach Möglichkeit das Key-Server-Netzwerk oder die Funktionalität, die so ein Key-Server-Netzwerk anbieten muss, drastisch reduzieren. Die Key-Discovery, insbesondere wenn wir uns schon in Person getroffen haben, behaupte ich, gehört nicht zu den Aufgaben eines Key-Server-Netzwerks. Ein Problem mit den Keys sind Short-Key-IDs. Es gibt eine Webseite, evil32.com, und ich glaube, da kann man sich mittlerweile Keys kaufen, die kollidieren, bei der die letzten 4 Byte kollidieren. Und es ist ja entspricht oder widerspricht jeder Best Practice, dass man Short-Key-IDs benutzt. Das ganze Internet sagt einem, benutzt Long-Key-IDs, den vollen Fingerprint, nicht nur die letzten paar Byte. Und ist ja auch gut und richtig. Und eigentlich benutzt ja auch keiner Short-Key-IDs, außer Debian. Oh, surprise, ja, richtig. Also eigentlich sollte es Short-Key-IDs nirgendwo zu lesen geben. Es sollte eliminiert werden, weil es anfällig ist für Collisions. Weil du mit den 4 Bytes, die kannst du relativ easy, kannst du die kollidieren. Und es gibt Skripte seit, ich glaube 2002, hat einer so ein Java-Programm gepostet, mit dem du dir deine Key-ID wünschen kannst. Also Short-Key-IDs gehören eliminiert, schon seit 10, 12 Jahren. Und eigentlich sind die auch überall eliminiert, außer eben bei Debian oder Ubuntu. Oder eigentlich überall im Internet gibt es noch Referenzen, bei denen oder mit denen oder in denen mit Short-Key-IDs gearbeitet wird. Also Key Discovery oder das Runterladen von Keys ist hier schon problematisch. Insbesondere, weil GnuPG nicht gecheckt hat, muss man sagen, was für einen Key man eigentlich runtergeladen hat. Es gab, also wenn man sich dann jetzt entscheidet, okay, dann benutze ich nicht die Short-Key-ID, sondern ich tippe von Hand den Fingerprint gpg-receive-key und den Long-Fingerprint tippe ich dann ab von meinen 12 Seiten Text, die ich von meiner Key-Signing-Party bekommen habe. Tippe ich also die 160-Bit ein und hole den Key mit dem langen Fingerprint vom Key-Server. Es gab einen Bug bis Mitte letzten Jahres, also es ist noch, ich glaube seit einem Jahr ist der Bug gefixt und ich habe jetzt verpeilt zu schauen, ob Ubuntu den Patch schon shippt. Ich glaube Debian shippt den Patch, aber auch erst seit kurzer Zeit. GnuPG ignoriert den Key, den es runterlädt. Also insofern, als dass du dir einen Key wünschen kannst, du kannst den langen Fingerprint eintippen, also ne, gesagt, gpg-receive-key, langer Fingerprint, und GnuPG geht los, holt den Key und importiert aber jeden Key in den Keyring. Also GnuPG hat ignoriert, was für ein Key überhaupt vom Key-Server zurückkommt. Wenn wir jetzt uns einen Angreifer vorstellen, der auf deiner Leitung sitzt und die Daten modifiziert, dann kann dieser Angreifer dir jeden Key unterjubeln. Und das andere Problem, selbst wenn du keinen Angreifer hast auf der Leitung, sondern auf dem Key-Server, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dir einen V3-Key unterzujubeln. Das ist ein altes Format, mit dem der ganze volle Fingerprint relativ leicht zu kollidieren ist. Und also mein Wunsch ist es, Key-Server so wenig wie möglich zu benutzen. Mein Wunsch ist es, Key-Server obsolet zu machen und dass wir mehreren Attacken nicht mehr ausgesetzt sind. Die trivialste und am einfachsten nachzuvollziehende Attacke oder das einfachste Problem, das ich sehe, ist, dass in der Regel die Verbindungen Plain Text sind. Die TLS-Fähigkeit von GnuPG ist relativ neu und ist so ein bisschen problematisch auch zu konfigurieren auf der Key-Server-Seite. Und also in der Regel erzählst du dem ganzen Internet, mit wem du jetzt kommunizieren willst. Das halte ich für problematisch. Die Man-in-the-Middle-Attacken, die haben wir gerade gesehen, auch wenn der triviale Fall schon gefixt ist, auch wenn jetzt dieser Fix noch geschippt werden muss von den Distributionen. Aber es gibt noch ein viel interessanteres Problem, nämlich das Problem, dass jemand mit den Daten Schmu betreibt, bevor du sie bekommst. Also wenn GnuPG einen Schlüssel anfragt und du den Datenstrom bekommst, dann bekommst du eine Reihe von OpenPGP-Paketen. Und in diesen OpenPGP-Paketen sind UIDs kodiert oder Signaturen von anderen oder Revocation-Zertifikate. Und jetzt könnte ein Angreifer also eine UID von mir abschneiden, also einfach ungültig machen, indem der Angreifer ein Bit flippt in genau diesem OpenPGP-Paket, was eine UID von mir kodiert. Also ein anderes Szenario, was viel schlimmer ist, denke ich, ist, dass der Angreifer Revocation-Zertifikate ungültig macht. Ich frage nach einem Key von dem Key-Server und der Angreifer hat schon den Private Key von diesem Key, den ich gerade runterladen will, kompromittiert. Und es gibt auch schon ein Revocation-Zertifikat auf dem Key-Server, nur das bekomme ich nie, weil der Angreifer dieses Revocation-Zertifikat für mich ungültig macht. Und es gibt auch keine, also da gibt es momentan zumindest keine Idee, wie das hübsch zu lösen ist. Ein Einwand. Ja, der Einwand war, es gibt ja per Round Robin, kriegst du immer einen potenziell anderen Key-Server. Das ist richtig, aber wenn ein Angreifer dein ISP ist, dann bringt dir das nichts. Genau, TLS ist eine Möglichkeit, aber auch dann hast du, weil das, also das Key-Server-Netzwerk ist jetzt kein High-Integrity-Netzwerk. Jeder kann also einen Key-Server hinstellen. Und wenn du zufällig meinen Key-Server triffst, dann ist schwierig. Und dann gebe ich dir einfach einen falschen oder einen modifizierten Key. Und das ist so ein bisschen, oder ich meine, beobachtet zu haben, dass sich darum nicht gekümmert wird oder wurde in der Vergangenheit, mit dem Argument, dass es ja Public Key sein, das ist ja sowieso öffentlich verfügbare Informationen, wir brauchen da keinen Schutz. Und die das Key-Server-Netzwerk ist mit Absicht mit wenig Schutzmechanismen ausgestattet, bei Design, weil man eben auch nicht so viel Vertrauen in das Key-Server-Netzwerk legen will. Tatsächlich aber vertrauen wir dem Key-Server-Netzwerk ein ganzes Stück. Nämlich wir vertrauen dem Key-Server-Netzwerk insofern, als dass es nicht Revocations abschneidet, als dass es nicht unsere UIDs manipuliert. Der Einwand war, dass wir sicher sein müssen, dass der Public Key, der da zurückkommt, tatsächlich zu einem Private Key gehört, den wir versuchen anzusteuern. Ja, in der Tat, dafür gibt's, oder das sollte das Web of Trust machen in First Place. Nicht? Also das sollte über deinen Trust Path entsprechend dein GNUPG-Client, dein OpenPGP-Client sollte dir das entsprechend anzeigen, ob das der Fall ist oder nicht. Und also das Key-Server-Netzwerk, wer sich das mal angeschaut hat, der möchte sich wahrscheinlich in die Dusche legen und weinen, weil die SKS-Software, die dominant ist gerade, das ist OCaml-Software und ich kenne genau 3 Leute auf der ganzen Welt, die OCaml können. Und es gibt Bugs, die nicht gefixt werden, weil keiner weiß, wie OCaml geht. Also die Softwareinfrastruktur in dem Netzwerk ist schwierig. Also wir möchten möglichst wenig mit Key-Servern zu tun haben. Das soll der Punkt hier sein. Wir müssen versuchen, das Key-Server-Netzwerk so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig zu benutzen. Und insgesamt das ganze Key-Signing, also ich meine zu beobachten, dass alles, was es so an Tooling um OpenPGP gibt, dass die Zielgruppe dieser Tools die Leute selbst sind. Daran ist nichts, also die Entwickler selbst sind. Daran ist nichts falsch, das ist völlig okay, scratch your own itch ist ziemlich gut und ich möchte Leuten auch ihr Kaff nicht ausreden, wenn Leute Kaff bedienen können, ist das super. Aber, also wie gesagt, für meinen Vater ist das nichts. Und ich denke, wir als Security oder Krypto Programmierer als diejenigen, die die benutzer-facing Software schreiben, ich denke, es wäre gut, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wer eigentlich unsere Software benutzen soll und was für Wissen wir voraussetzen und was für Methoden wir in unseren Interfaces arbeiten. Und ich habe viel über Kaff geredet. Wer Kaff benutzen will, der bekommt erstmal das. Das ist die Konfiguration, die Standardkonfiguration von Kaff. Und das ist Perl. Das ist nacktes Perl. Und wir müssen das editieren und da entsprechend die Key-Value setzen, damit Kaff funktioniert. Ich glaube, wir können bessere Software schreiben als das. Ich glaube, wir können Programme schreiben, bei denen man nicht programmieren muss, um die Software zu konfigurieren. Und das ist schon ein bisschen weird, nicht? Also wir vertrauen die Infrastruktur, die wir haben und das Tooling um diese Infrastruktur sind ziemlich essentiell und wir halten die für sehr wichtig. Und was wir machen, ist, wir machen eigentlich in jedem einzelnen Schritt, der wichtig oder fast kritisch ist, um für das Funktionieren von OpenPGP und dem Web of Trust. Ich glaube, wir machen in jeder Phase Fehler, deutliche Fehler. Also angefangen mit dem ineffizienten Austauschen der Fingerprints über die Probleme, die unsere OpenPGP Clients haben, wenn sie mit Keys oder mit falschen Keys zu tun haben, bis hin zu der externen Infrastruktur wie die Key Server, von denen keiner mehr weiß, wie es funktioniert. Und also das manuelle Austauschen von Fingerprints muss ein Ende haben. Also ich möchte nie mehr mich in einen Kreis stellen mit mehreren Leuten und da 160 kodierte Bit vorlesen müssen. Nicht in 2015. Und wir haben das gesehen, nicht? Also es ist jetzt kein Problem, was Neues. Wir leben in dieser Welt schon relativ lange, in der das Tooling um uns herum bescheiden ist. Und die Probleme sind hinreichend bekannt. Ich hatte erwähnt, dass die kollidierenden Fingerprints seit 2002 bekannt sind und wir, naja, bisher hat sich nicht viel getan, um an der Situation was zu ändern. Und wir sind also in den 2000ern angelangt. Und die ganzen Tipps und diese ganzen How-Tos und Facts, die sich mit OpenPGP und dem Keysigning beschäftigen, ich glaube, man kann die ein bisschen updaten. Also wenn man ein bisschen recherchiert und sich Keysigning-Protokolle anschaut und Tipps für Keysigning-Partys, dann stehen da Sachen drin wie, bring keine Computing-Devices mit, weil wenn du dein Gerät mit rausträgst, dann wird es kompromittiert. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich noch gelesen habe für mittlerweile überholte Dinge, die deutlich nicht mehr up-to-date sind. Und ich glaube, die Realität mit einzubeziehen in Keysigning bedeutet zu appreciaten, dass wir mobile Devices haben, dass wir Konnektivität haben, dass wir mittlerweile wissen, wie wir effizienter Binary Data kodieren können. Und mit diesem oder vor diesem Hintergrund in den 2000ern, denke ich, wird es Zeit für etwas, was diese Technologien mit einbezieht und was es einfach und sicher macht, OpenPGP-Keys zu signieren. Und ein Ansatz, der funktionieren, von dem ich denke, dass er funktionieren könnte, ist so eine Art One-Click-Solution für das Austauschen und Signieren von OpenPGP-Keys. Und ich habe mich hingesetzt und ein bisschen überlegt und zusammengehackt. Und dann ist GNOME Keysign dabei rausgekommen. Gibt es auf GitHub. Ich denke, die Suchmaschine des geringsten Misstrauens führt einen dahin. Und was das Tool macht, ist eigentlich relativ simpel. Es stellt den eigenen Public Key, den man signiert haben will, zur Verfügung im Netzwerk, also in einem IP-Netzwerk, und macht sich discoverable mit MDNS, also Link Local Service Discovery. Und es gibt den kodierten Fingerprint und eine Gegenseite, die kann diesen Fingerprint entweder abtippen, was kein Mensch will, oder mit einer hoffentlich vorhandenen Kamera abscannen. Und dann geht diese Client-Seite los im lokalen Netzwerk, holt sich den Key, authentifiziert diesen und signiert den Key nach dem, was ich denke, die Best Practices sind beim Signieren, nämlich jede UID separat signieren, an jede UID ein E-Mail schicken, verschlüsselt und noch nicht zu den Key-Servern selbst hochladen. Und das alles ohne Konfiguration. Also es gibt ein anderes Tool, was sehr ähnlich ist, MonkeySign. Und das ist auch gut und super. Nur da müsste ich meinem Vater erzählen, dass er die Credentials von seinem Mail-Server raussuchen muss. Und dann muss man den Mail-Server konfigurieren. Und das halte ich für schwierig. Und die Idee ist, und ich zumindest in, so wie ich das getestet habe, dass es zwei Klicks braucht, um einen Schlüssel zu signieren, ohne Kompromisse einzugehen, was die Sicherheit betrifft, und wahrscheinlich noch sicherer ist als der Status quo. Und das in gefühlten 20 Sekunden. Und bitte. Es benutzt deinen installierten oder deinen konfigurierten Mail-User-Agent auf deinem Desktop, den du sowieso benutzt. Das weiß ich nicht. Also bei meinem Vater funktioniert es, ja. Thunderbird, Evolution, wenn das nicht geht, also das ist ein Bug. Ja. Und, aber der Bug, den sehe ich dann nicht bei so einem Tool wie GNOME Keysign, sondern dann in einem der Lower Layer die diese Funktionalität des E-Mail-Verschickens bereitstellt. Bin ich überfragt? Probier es aus und sag mir Bescheid. Also ich bin ernsthaft interessiert daran, wie es performt mit anderen Mailern. Aber also ich behaupte mal, die Leute, die Matt benutzen, die haben nicht ein gesteigertes Interesse daran, Clicky-Bunti-Lösungen zu benutzen. Wäre cool, ohne Frage. Aber also ich will jetzt den Kaff oder Kaff-Benutzer sind nicht meine Zielgruppe. Boah, ja, also ich glaube. Ja, der Einwand war, was ist mit Windows? Völlig berechtigter Einwand, glaube ich, also ist erstmal nicht meine Baustelle. Also ich glaube, mein Ziel ist erstmal mit meinem Vater Keys auszutauschen und wenn wir soweit sind, dann können wir uns Gedanken über die nächsten Schritte machen. Das wäre mein Approach. Prinzipiell, das ist freie Software, ist Python-Software. Ich glaube, es gibt Python für Windows. Müsste man die Libraries, die da benutzt werden, noch entsprechend portieren? Gerne, feel free. Ich habe zwei Instanzen am Laufen in dieser Demo jetzt. Das ist die Software direkt aus dem Git-Tree. Und also hier gibt's die Private Keys, die ich anbieten kann. Und sobald ich auf das verfügbar machen klicke, kriege ich also entsprechend hier diesen kodierten Fingerprint oder die Textversion. Und dann kann ich mit einer Client-Seite hier den Fingerprint entweder eintippen oder abscannen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Es hat geklappt, die Übertragung hat geklappt. Und jetzt kann ich hier entsprechend die verschlüsselten Signaturen verschicken. Genau, berechtigte Frage, sehr gut. Wie wird der Key übertragen? Bisher plain HTTP. Das ist Status Quo. Das ist nicht besser oder schlechter als das, was jeder andere momentan macht, wenn er zum Key-Server läuft. Gibt keinen Unterschied. Mit der Ausnahme, dass es im Local-Netzwerk passiert und nicht im Internet. Die Idee ist, und es gibt auch schon Patches, muss ich ein bisschen massieren, ein bisschen einpflegen. Die Idee ist, mit dem Fingerprint, mit diesem QR-Code noch eine Art Mac zu übertragen und dann sicherzustellen, dass der Key, den wir bekommen, auch tatsächlich der ist, der auf der anderen Seite gewesen ist. Kann sich noch überlegen, Krypto draufzuwerfen, aber also ja, das ist es gibt Patches, müssen eingepflegt werden und die Idee ist ganz sicher, dass wenigstens die Daten vor dem Versenden wenigstens zu macken. Das ist unbedingt der Plan. Es gibt, wie gesagt, zum dritten Mal sage ich es, gibt Patches, die muss ich nur noch einpflegen. Ja, wie kann man ganze Keys in den QR-Code packen? Ja und nein, habe ich auch überlegt. Es gibt Fälle, in denen das geht. QR-Codes können bis zu 50 Kilobyte rumfassen. OpenPGP-Keys können größer sein, müssen es aber nicht. Ich wollte eine Untersuchung machen, ist auf meiner To-Do-Liste, von dem Strongset, von dem ich erzählt hatte, die 50.000 Keys auf den Key-Servern. Ich wollte untersuchen, wie groß diese Keys eigentlich sind. Ja. Weiß ich nicht, aber ich glaube, in den meisten Fällen geht's. Ist keine generelle Lösung, aber das wäre sicherlich ein nächster Schritt, das zu tun. Ist auch tatsächlich auf der Roadmap, weil bisher brauchen wir ein Netzwerk und das ist tatsächlich, stellt sich raus, auch in 2015 nicht so ein einfaches Requirement, wie ich das anfangs dargestellt hatte. Also gerade so Uni-Netzwerke, die blockieren gerne Verbindungen zwischen zwei Devices im Netzwerk und einfach quasi einen Port zu öffnen auf einer Maschine wird nicht von jedem gern gesehen und deswegen ist auch unbedingt auf der Roadmap den Schlüssel direkt als QR-Code zu übertragen. Aber dafür gibt es noch keine Patches, sollte relativ einfach sein, also sollte an einem Nachmittag sollte das zu machen sein. Also wenn jemand Bock hat, das zu tun, sehr, sehr gerne, also das nehme ich mit Kusshand, solche Patches und wir können uns gerne im Anschluss daran setzen. Ich bin auch noch bis Sonntag hier, bis Sonntagabend und daran rumhacken. Ja, also jedenfalls, das hat jetzt gefühlte 7 Sekunden gedauert, inklusive Mailer launchen. Und ich glaube, das Längste ist tatsächlich, den Send-Knopf hier zu finden und da auf Send zu drücken. Und diese Lösung, also die Idee ist, keine Kompromisse bezüglich der Sicherheit einzugehen und gleichzeitig noch ein, ich sag mal, oder nein, die Idee ist, ein hübsches UI dazu gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Einwand war, es geht nicht um hübsche UI, sondern es muss praktisch sein. Ja, also ist sicherlich, also ist ein mehrdimensionales Problem. Sicherheit, Funktionalität und Benutzbarkeit spielen da sicherlich mit rein. Und ich versuche, die Fläche möglichst groß zu machen. Ja, der Einwand war, es war gut, dass ich meinen Vater angebracht habe, weil es vergrößert die Zielgruppe. Ganz genau. Das sehe ich als, wie ich das auch erwähnte, als ein, ja, ich sag mal Problem, oder nicht Problem, sondern als ein verbesserungswürdiges Thema der Kreis der intendierten Benutzer. Ja, gerne. Ach so. Ja, genau, richtig. Genau, der Einwand war, es ist jetzt die erste Hälfte, insofern als dass der Key beim Empfänger ankommt und dann noch entschlüsselt, importiert und hochgeladen werden muss. Völlig korrekt, Step by Step. Also trotz 30, 40 Jahren E-Mail sind wir doch nicht in der Lage, Protokolle über E-Mail zu fahren. Also man muss sich das nur anschauen, wenn auf irgendwelchen großen Mailinglisten Leute sich beschweren, dass sie jetzt mal unsubscribed werden wollen, obwohl in jeder einzelnen E-Mail im Header List unsubscribed steht. Und also wir sind bis heute noch nicht in der Lage, solche Protokolle über E-Mail zu fahren. Es wäre sicherlich gut, wenn man die User Agents entsprechend pimpen könnte, dass man ja eine Art Protokoll fahren kann. Irgendwie, keine Ahnung, Plugin-basiert, wenn da eine Mail reinkommt mit einem PGP, verschlüsselten PGP-Attachment, was sich rausstellt, was eine Signatur ist, dann bitte, keine Ahnung, hochladen oder importieren zumindest, oder weiß nicht genau. Da sind wir noch nicht. Leider. Also ja, sicherlich keine vollständige Lösung für das gesamte Problem. Aber also ich hoffe, damit wenigstens Teile und relativ große Teile des Problemfelds abzudecken. Jetzt muss ich hier in den Slides nach vorne klickern. Das tut mir leid, das ist eigentlich nicht so hübsch. Achso, noch ein Backup-Video in case, falls es jetzt mit der Demo nicht geklappt hat. Ist im Prinzip das Gleiche, was wir gerade gesehen haben. Noch in einer älteren Version, es sieht noch ein bisschen anders aus. Aber eigentlich genau das. Und also ich hatte das alles schon erwähnt, hier nochmal als Executive Summary mit oder dass die Key Features, die ich sehe, ist, dass wir uns die Keys holen ohne das Internet, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass jemand anderes uns einen Service für diese Key Discovery bereitstellt. Wir verfolgen Best Practices insofern, als dass jede UID separat signiert wird und jede UID separat eine E-Mail mit nur der Signatur dafür bekommt. Und ich muss niemandem erzählen, wie die Credentials von seinem Key-Server, von seinem Mail-Server aussehen. Es gibt eine leider sehr rudimentäre Webseite im GNOME Wiki. Gerne vorbeischauen. Da gibt es weitere Links auf die tatsächlichen GitHub-Ressourcen. Und die Idee ist, dass das Installieren so einfach ist wie das. Stellt sich raus, dass das nur dann geht, wenn man die Dependencies schon installiert hat. Und die genauen Instruktionen gibt es im in diesem README von dem Git-Repository. Das war's von mir. Fragen, Diskussionen, Anregungen. Alle Klarheiten beseitigt. Etwas betäubt. Ja, also es Ist alles ein bisschen schlecht, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Also nicht demotiviert sein, wir können höher, schneller, weiter, wir können besser. Ich hänge noch rum, also haut mich gerne an. Ich bin sehr, sehr ansprechbar, sehr zugänglich für Feedback. Dann denke ich, machen wir die Session zu. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank.